Hi, herzlich willkommen zum Dropcast Review Podcast, Episode 18, glaube ich, sind wir schon. Also, so oft haben wir schon geschafft hier zu reviewen. Aber es ist ja schon im letzten Jahr schon dabei, ne? Also ist nicht nur dieses Jahr.
18 scheint mir eine relativ zufällige Ziffer zu sein, die du da nennst.
Nein, es ist 18. Ich betitel doch jede Episode.
Gut.
Und ja, ich habe
18
recht.
18, seitdem wir angefangen haben, neu zu zählen.
Genau, seitdem wir das neue Design haben.
Ja. Episode 18. Oh, das heißt, der Podcast ist jetzt volljährig. Yay! Dann kann er mit uns endlich mal einen Sekt trinken gehen, der Podcast.
So ist es. Wir sind ja schon über 3 Jahre, ne? Seit April, Anfang April. Ich habe überhaupt nichts zelebriert dieses Jahr, muss ich sagen. Es ist klangheimlich untergegangen vor viel zu viel Arbeit. Das war ja schon 3 Jahre Podcasten.
Okay, aber das schreit ja danach, dass wir das nachholen müssen. Sobald jeder von uns seine Arbeit abgearbeitet hat, dann gehen wir mal essen.
Dann gehen wir mal essen. Mal. Ja. Ich lade ein zu einer Sommersoiree.
Sommersoiree, das sonst.
Ich schicke dir ein Bild von dem Balkon nachher. Mm. Dann kannst du sehen, wie man auf
gleich mit Save the Date, bitte.
Ja, genau,
heißt lecken.
Nein, aber wir haben wundervolle Filme und Serien mitgebracht dieses Mal. Und zwar haben wir dabei Star Wars Vision Season 2, Pony and Servant Part 2, hier, alles Part 2s. Julia hat mitgebracht Susume und Emily. Und zusammen werden wir dann über Guardians of the Galaxy Volume 3 reden.
Da ist sozusagen nicht die zweite, sondern die dritte Variante.
Sozusagen, eigentlich die vierte schon, wenn man das Holiday Special mitzählt.
Ja, stimmt, aber das tut ja, glaube ich, keiner, oder? Das haben doch alle schnellstmöglich verdrängt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe es nicht mal geschaut.
Alles gut, ich habe es geguckt, aber hast du auch nichts verpasst.
Nein, nichts verpasst, das habe ich mich auch gehört. So, Susume lief im Berlinale-Wettbewerb diesen Jahres, ist von Makoto Shinkai 2022 gemacht worden, hier aber natürlich jetzt erst, 123 Minuten lang, und es geht um Folgendes. Die 17-jährige Susume verguckt sich auf dem Weg zur Schule in einen schönen Fremden, der auf der Suche nach frischen Ruinen ist. Ich langsam überlege, wie man sowas beschreiben kann. Eine frische Ruine. Ein schöner Fremder auf der Suche nach frischen Ruinen.
Hört sich ein bisschen
sie schickt ihn in ein Ressort, das bei einem Erdbeben verwüstet wurde. Der schöne Fremde geht ihr jedoch nicht aus dem Kopf. Sie eilt ihm hinterher und findet nur eine merkwürdige Tür, hinter der sich eine mysteriöse Landschaft verbirgt. Aus Versehen öffnet Susume so eine Pforte, durch die ein göttlicher Wurm heraustreten kann, um Naturkatastrophen über ganz Japan auszulösen.
Deutsch richtig wild an, ein bisschen auch falsch, aber hey, hast du übersetzt einfach nur? Oder was hast du da?
Nein.
Das ist die Deutsche?
Das ist mein, nach einem Kaffee.
Der schöne Fremde und der Wurm?
Der schöne Fremde.
Der Wurm, der aus der Tür kommt?
Aber genauso war das auch gebaut. Und der Wurm sah übrigens auch aus wie Wurm. Der Wurm des schönen Fremden. Okay. Um diese Pforte zu schließen, begibt sich Susume nun auf eine Reise durch Japan, begleitet von einem dreibeinigen sprechenden Stuhl.
Der schöne Fremde auf einmal.
Der schöne Fremde ist,
Der schöne Stuhl auf einmal.
Das ist der Plot, also quasi ein Roadmovie. Makoto Shinkai ist ja relativ bekannt, auch schon in Deutschland, durch Your Name und Weathering With You. Your Name habe ich auch sogar gesehen. Ja.
Ist das mit dem dreibeinigen Stuhl, ist das auch so eine Metapher? Oder so?
Ist eine Metapher. Denn dieser Stuhl wurde von Susumes Mama für sie gebastelt und diese Mama ist 2011 beim Erdbeben von Fukushima umgekommen. Und dabei hat auch der Stuhl sein viertes Bein verloren. Ist also eine Metapher. Und das,
ich da dachte, kommt jetzt sozusagen... Du kennst doch die drei
Oh Gott, um Himmel. Aua. Dummer. Nein, das ist keine Metapher.
Hey, das, der schöne Fremde denkst. Mit dem Wurm, drei Beine.
Nein, der
Stuhl,
Wurm, der aus der Pforte kommt, ist ja schon die Metapher. Ja, es ist nämlich auch Coming of Age, offensichtlich. Und das Ganze gemixt mit Fantasy, was ja eigentlich meine Lieblingsart von Coming of Age ist.
Ist das Kätzchen erwähnt eigentlich?
Jetzt hör doch mal auf, ich habe das noch nicht erwähnt, aber ich komme doch jetzt hier nacheinander. Ich habe mir doch was aufgeschrieben.
Ach so, tut mir leid.
Also, warum Coming of Age? Ganz einfach. Wie schon angekündigt, Susume verarbeitet ihre eigene Trauer. Ja, Mama ist tot und Shinkai hat sozusagen im Charakter der Susume eine Stellvertreterin geschaffen für alle Waisen bei der Naturkatastrophe rund um Fukushima. Was, so wie ich das verstanden habe, tatsächlich etwas ist, über das in Japan noch nicht so richtig geredet wird, weil die Narbe noch so frisch ist, die Wunde noch so fühlbar ist. Und Shinkai wollte hier quasi einen Unterhaltungsfilm schaffen, der eine Hilfe ist, über das Verdrängte zu sprechen und ein generationenübergreifendes Gespräch anregen kann über Trauma, über Verlust Und wie er das macht, ist richtig, richtig großartig. Das ist schon der japanische Titel, ist eigentlich Susume schließt die Tür. Und schließt die Tür ist auch der japanische Charakter zum Beispiel für jemanden beschützen und lose Enden verknüpfen. Mhm. Da steckt also schon ziemlich viel Titel drin. Dann gibt es so ganz viele Playlists. Es gibt ja einen richtigen Roadtrip mit einer richtigen Playlist. Und auf dieser Playlist sind lauter so Klassiker, die Menschen auch aus den Ghibli-Filmen kennen, zum Beispiel aus Kikis kleiner Lieferservice. Und dadurch sozusagen, hier ist zwar Fantasy, aber es geht schon auch um mich, denn ich kenne ja diese Songs auch. Mhm. Also ganz ähnlich wie in dem letzten Film, den wir besprechen werden. Und auch dieser süße Katzencharakter, der in diesem Film vorkommt, wo man sofort so denkt, so, wait a minute, I know this cat, ist auch angelehnt an die Katzencharaktere aus Whispers of the Heart, nämlich Shinkais Lieblings-Ghibli. Und auch, ja, mein, doch, manchmal Top 1, manchmal Top 2. Und ziemlich underrated, finde ich immer, Whispers of the Heart. Mhm. Oder? Das kommt doch, das ist doch, sagen die Leute doch,
immer. Also ich würde den jetzt nicht in meiner Top 5 haben, aber...
Tja, für mich gesagt, ich mag halt so Filme über kreative Menschen. Und nicht nur die Katze ist so ein Kawaii-Charakter, sondern eben auch der Stuhl, weil der hat ja halt irgendwie diese Augen und ist auch wirklich so entwickelt, dass er diese Schwere und Ernsthaftigkeit des Themas Naturkatastrophen, Verlust, alles ist irgendwie schrecklich und schlimm, dass der die so dagegen so läuft. Und beim Entwerfen dieses Charakters hat Shinkai sich an zwei Figuren aus der Animationsgeschichte orientiert und rate an welcher. Dieser Stuhl.
Gaston.
An was erinnert er dich so?
An Beauty and the Beast.
Interesting.
Oder?
Jetzt, wo du es sagst, ist halt ein Gegenstand. Aber tatsächlich war, wie er sich bewegt, abgeschaut bei...
Ich habe ihn nicht geguckt.
Bei der Pixar-Lampe. Die im Logo immer so...
Ja, okay.
Und warum ist der Stuhl gelb? Ja, ganz einfach, wegen Pikachu. Weil Pikachu so ein positives Wesen ist.
Gotta catch 'em all.
Richtig, das so. Und dann denkst du, oh, das ist ja das Pikachu gelb. Oh, ich lieb's. So halt.
Okay.
Also, warum kann man den Film schauen? Warum sollte man das auf jeden Fall lieben? Das Pikachu gelb ist wahrscheinlich nicht getrademarkt. Das ist so Happiness for everybody.
Okay.
Also, wir haben eine junge Heldin, die über sich hinauswachsen muss und etwas wagen muss und dadurch ganz Japan rettet, das ist ja sowieso immer schon right up my alley. Ja. Und sie beginnt auf ihrer Reise auch ganz vielen anderen tollen Frauencharakteren, mit denen sie wunderbare Freundschaften schließt. Und das ist alles total nachvollziehbar. Also es ist wirklich, also auch diese Reise ist eine ganz fantastische Nebenstory.
Mhm. Ich habe nur eine kurze Frage noch, bevor du weitermachst. Hast du die anderen Filme, die hast du auch alle gesehen, ja?
Ich habe Your Name gesehen, Weathering with You habe ich noch nicht gesehen.
Ich wollte mal fragen, wie das im Vergleich zu den...
Naja, er ist halt noch, also er hat zwar immer noch diese Fantasy-Elemente, aber ist schon sehr viel ernster und traut sich noch ein bisschen mehr. Also, so, das war Shinkai sagt, in anderen Filmen hat er auch zum Beispiel diese Naturkatastrophen und alles, hat er immer im Hinterkopf, aber noch nie so explizit aufgemacht.
Okay, nicht so in den
Vordergrund gestellt. Genau, und jetzt ist halt dieses Trauma, über das er eigentlich gerne reden möchte, jetzt war er soweit, jetzt kann er endlich mal Filme darüber machen. Und ich finde das auch so spannend, weil er wird ja ganz oft mit Miyazaki verglichen, weil sie haben eine ähnliche Bildsprache, eine ähnliche Liebe zum Detail, eine ähnliche. Lust darauf, alles Mögliche magisch aufzuladen, was ja so toll ist beim Gucken.
War auf jeden Fall krass, der war ja auch da, ne? Während der Berlinale, auch im UCI, im IMAX, das Knacken ausverkauft war, 3 Tage in Folge für den Film.
Dabei mag er IMAX gar nicht so gerne, er produziert eigentlich für normales Kino. Er müsste jetzt mal einen IMAX-Film machen.
Nee, es geht ja auch um die Leinwand an sich, um die Größe und des Saales. Das wollte ich damit
eher sagen. Aber trotzdem, also er ist gar nicht so ein Fan vom Format IMAX.
Muss ja auch nicht. Der Film läuft auch auf IMAX, Leinwand.
Yes. Na, und ich finde aber, was ich so spannend finde an den beiden, die zu vergleichen, ist ja halt, dass Miyazaki auch so eine Art Klimaschützer ist. Also aber so ein letztes Jahrhundert ist so sein Thema. Man hat immer so viele Industrialisierung ist so ein Ding für ihn, Technik. Und bei Shinkai geht es eher in die Richtung auch Naturkatastrophen, die jetzt immer häufiger passieren werden. Mhm. Und da ist natürlich Japan ganz anders betroffen als wir in Deutschland, aber nichtsdestotrotz werden auch wir früher oder später diese Schmerzen zu spüren bekommen und mit den Narben umgehen müssen, weil es immer häufiger auftreten
wird. Ist auch ein bisschen jünger, der Gute, ne?
Richtig, richtig. Ja, also ein toller Film über Verlust, über Trauma, irgendwie mit so einer angenehmen, coolen Leichtigkeit. Mhm. Und ich war zum ersten Mal seit einem Klassenausflug vor 8 Jahren im Cineplex Spandau. Nämlich nach der Schule habe ich den Film geguckt. Und das war wirklich süß, weil hinter mir saßen lauter so junge Männer, die mich am Anfang krass genervt haben, weil sie die ganze Zeit gequatscht haben. Also sie haben die ganze Zeit so für sich diesen Film kommentiert. Und die wollte schon umdrehen und sagen, hey, 15 Euro für die Karte bezahlt, sei mal ruhig. Habe ich aber nicht gemacht. Stattdessen habe ich wie immer passiv-aggressiv das mich hineingefressen. Mhm. Und irgendwann fand ich die aber ganz sympathisch, weil ich auch gemerkt habe, dass alles, was sie so kommentieren,
die haben sich damit auseinandergesetzt, ja?
Auseinandergesetzt ist, genau. Und dann auch so der eine Freund, das waren immer so Dreiergruppen, ich hatte das Gefühl, so ein Freund, der hat die da alle mit reingesteppt und der ist krasser Anime-Fan und der hat dann auch immer so simultan die Bedeutung übersetzt für die. Mhm. So, was heißt jetzt die Katze und warum ist das schon wieder da? Und ich dachte so, das ist super, super nervig, aber irgendwie auch niedlich. Und gegen Ende hin war dann das Pärchen, das auch die ganze Zeit miteinander gesprochen hat, in Tränen aufgelöst, weil sie das Ende so mitgenommen hat. Mhm. Ja, also ein außergewöhnlicher Kinobesuch in Spandau um 17 Uhr.
So ist es. Auch in Spandau kann man Erlebnisse haben.
Ja, also, kann ich sehr empfehlen. War ein super Film, läuft noch in einigen Kinos in Berlin, City Kino Wedding zum Beispiel. Ist interessanterweise teurer als alle anderen Filme im Kino gewesen. 15 Euro fand ich irre. Ja. Ich weiß nicht, ob das in allen Kinos war, aber im Cineplex auf alle Fälle.
Naja, vielleicht lief es unter Sondervorstellung, weil die Sondervorstellung kann nämlich immer teurer bepreist werden.
Diese Animations-Sondervorstellung. Aber fand ich schon ein bisschen frech.
What you gonna do?
Ja. Offensichtlich nicht arbeiten, bis er für den Fernsehen kommt.
Richtig. So.
Bewertung. 3,9 hat er auf Letterboxd bekommen, so eine relativ hohe Wertung. Ich habe interessanterweise direkt nach dem Film 3,5 gegeben. Das habe jetzt aber natürlich diesen Effekt, wenn man lange über einen Film nachdenkt und sich bestimmte Dinge nochmal klären. Und bin jetzt eigentlich eher bei 4.
Gut, also, das ist gut.
Das ist my range. Genau, es war, also ich, das ist ein total empfehlenswerter Watch gewesen.
Alright, cool. Dann bleiben wir bei animierten Filmen und zwar, oder Serien in diesem Falle. Ich rede über Star Wars Visions Season 2. Ja. Das war, hat uns ja letztes Jahr schon, oder wann das auch immer war, vor 21 war es ja. Hat uns 21 sehr begeistert. Kam jetzt natürlich am May the 4th raus. Und ja, 9 Episoden gab es wieder. Die
das gleich durchgeguckt.
Ja, natürlich, hallo. Das war das Wichtigste für mich an diesem Tag. So, 9 Episoden gab's und die sind auch in einer gewissen Reihenfolge diesmal gewesen. Ich habe jetzt mal die offizielle Reihenfolge hier da. Und ich muss auch sagen, ich war wirklich sehr begeistert von einigen Episoden, würde manche Sachen anders ranken, als sie, glaube ich, ich habe jetzt mal reingeguckt, es gibt ja schon ein paar Seiten, die machen da halt, sagen da halt so und so, ist das deren Ranking. Und ich habe mal geguckt, meins ist auf jeden Fall anders. Aber ja, ich, wie gesagt, 9 Episoden. Das Ganze ist wieder von großen Studios gemacht, so wie beim letzten Mal auch. Diesmal nicht nur, japanische Studios oder beziehungsweise asiatische, sondern diesmal ist gefühlt weltweit. Also wir haben auch wieder asiatische dabei, aber haben auch zum Beispiel Cartoon Saloon dabei, die Wolfwalkers gemacht haben und solche Sachen. Ne? Die sind auch dabei und ich finde, man sieht es auch im Ziel. Ist auch eine sehr coole Folge geworden.
Was ist deine Lieblingsfolge? Erzähl uns kurz. Was genau. Was ist deine Top 1?
Also, wie gesagt, ich will nochmal zum Konzept erzählen, falls einer das noch nicht geguckt hat. Ja, wie gesagt, es sind halt immer einzelne Stories, die nicht direkt zeitlich, also man kann sie, wenn man sich sehr gut mit Star Wars auskennt, ungefähr zeitlich einordnen, wo was vielleicht ist. Aber insgesamt sind sie eher Geschichten über die Macht und über das Leben in einer entfernten Galaxie. Was diesmal auch mir sehr aufgefallen ist, dass, glaube ich, wirklich von den 9 Filmen waren 8 Filme, die eine weibliche Hauptperson drin hatten.
Alles wegen Rey.
Genau. Und ja, es gab natürlich auch männliche Charaktere, also 2 oder 3 waren es ungefähr gleich auf, aber der Rest war wirklich sehr stark female geprägt. Und ja, war auf jeden Fall interessant, tut der Sache gar keinen Abbruch, also alles gut. Muss man sich nicht drüber aufregen. Wäre mir auch gar nicht aufgefallen, hätte ich nicht den Julia-Blick gehabt.
Da regen sich schon Leute im Internet auf, oder wie?
Nein. Es ist mir nur aufgefallen. Okay. Es ist mir nur persönlich aufgefallen. Okay, also
das heißt, du hast noch keine Rants mitbekommen.
Irgendwie. Nee, weil ich ja immer Schiss habe, dass du sagst, ist so doof, ist irgendwie nur Male Bullshit, bla bla bla. Und deswegen habe ich nämlich drauf geachtet. Und
ich finde interessant, mit welcher Stimme mich du da zu diesem Zeitpunkt nachmachst. Aha, so.
Richtig,
Tom.
Genau.
So klinge ich also in deinen Ohren, wenn ich gegen das Patriarchat kämpfe.
Richtig,
interessant.
Genau. Hey. So, jedenfalls, es gab, meine absolute Lieblingsfolge ist The Bandits of Golak.
Mhm.
Ich Die hat, glaube ich, ist nicht ganz so beliebt bei allen, ist, glaube ich, im Mittelfeld, aber ich fand die wirklich gut. Ist ein das indische Star Wars-Universum, aber mir hat der Zeichenstil halt super gut gefallen und auch die Elemente, die reingebracht wurden. Also es war wirklich nicht nur Sci-Fi und, sag ich mal, so dieses Moderne, sag ich mal, weißt du, was ich meine? Also dieses technologisch Moderne, sondern es war einfach mehr als das. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es gab einen Sith, die sahen alle richtig cool aus.
Und was meinst du mit mehr als das technologische Moderne? Weil ich finde, Star Wars wirkt ja ganz oft eigentlich so, als ob sie eine Aus-Versehen-Technologie hätten.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, du hast dann, sag ich mal, irgendwelche super krass modernen Fortbewegungsmittel oder du hast halt irgendwelche, sag ich mal, so Raumschiffe in dem Sinne, ja. Aber da hast du halt so Reittiere drinne. Du hast halt dieses, das sieht aus wie in Rajasthan, also diese wunderschönen bunten Türen und Häuser und Kostüme, die spielen da alle eine Rolle und das sieht halt wirklich cool aus, aber du hast trotzdem Lightsaber, du hast trotzdem The Force und du hast trotzdem das Imperium, was Böses. Und das ist wirklich echt sehr, sehr
gut gelungen. Gibt es eine Tanzszene?
Nicht direkt, aber Musik spielt eine Rolle.
Schade, da haben sie was verschenkt. Das wäre doch mal auch was. Naja, Star Wars meets Bollywood.
Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool geworden. Hat mir sehr gut gefallen, die Folge. Und ganz dicht gefolgt danach ist die erste Folge, die man guckt, glaube ich, bei Disney. Die nennt sich Sith. Und da geht es um Kunst in dem Sinne. Und da gibt es dann, also der Stil ist auch mega, finde ich. Und der Sith ist richtig böse, aber sie ist auch super interessanter Charakter und war wirklich sehr, sehr gute Unterhaltung. Und auf Platz 3 für mich Journey to the Dark Head, wo es auch um, sag ich mal, eher Religion, wieder Gut und Böse gibt. Mhm. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Sehr, sehr interessant gemacht. Und dann gibt es aber auch noch andere viele schöne Stile von hier, wie heißt es, Shaun the Sheep hier, wollte ich schon sagen. Also so Knetfigur.
Shaun the Dead, nein.
Nee, Shaun the Sheep hier.
Wallace and Gromit.
Wallace and Gromit-Style, genau. Das ist so eine Art gefühlte Animation.
Stop-Motion quasi.
Richtig, genau. Also in verschiedensten Varianten. Um Wassersuche geht es in dem einen, um Tanz geht es in dem anderen. Und ist wirklich echt sehr, sehr gut gemacht. Und gefühlt sieht man auch, halt wie gesagt, so du hast so indische Kultur, afrikanische Kultur, ich glaube, diese keltische Kultur kommt auch rein, mexikanisch, das ist alles wirklich sehr interessant und macht auf seine eigene Art und Weise sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe es wirklich sehr genossen. Es ist diesmal kindlicher, würde ich sagen, teilweise. Mhm. Aber tut der Sache auf gar keinen Fall im Abbruch.
Ja.
Ja, also definitiv sehenswert. Vor allen Dingen, wer auch auf Anime steht, der sollte sich das definitiv angucken, weil es ist nicht nur was für Star Wars-Fans, sondern ich glaube für jeden was, da muss man nicht unbedingt genau wissen, was Phase ist.
Ja, es schadet doch nicht. Aber ich meine, man weiß doch auch, was Phase ist, oder? Ich meine, Star Wars ist doch quasi globale Folklore, da kann man sich doch kaum.
Ja, passen. Also im Sinne von halt, ja, du musst halt, du weißt ja, was die Macht ist, was ein Jedi ist, was ein Sith ist und was die Lichtschwerter sind, und dann war es das, reicht das schon.
Genau.
Genau.
Brauchst du ja nicht. Piu, piu.
Richtig. Schwer zu bewerten, weil du findest natürlich keine Bewertung bei Letterboxd. Du hast die alle Filme sind alle einzeln.
Jede Folge einzeln, ne? Genau.
Richtig, genau. Und ja, ich bin, glaube ich, im Schnitt bin ich bei 4, irgendwas, glaube ich, würde ich behaupten, gelandet. Also war schon ordentlich.
Hat dir sehr gut gefallen. Ich bin auch gespannt. Ich fand ja, wir haben vorletztes Jahr gesprochen, fand Visions auch sehr aufregend, innovativ und cool und freue mich da jetzt drauf.
Wie gesagt, sind ja Kurzfilme, also da hat man ungefähr 20 Minuten nur was von. Also
kann man immer mal zwischendurch haben. Ich gucke jetzt gerade endlich Abbott Elementary zu Ende als,
okay,
als Happen. Ja,
das ist doch gut.
Wir haben gar nicht darüber gesprochen, was wir zurzeit so gucken. Gestern Queen Charlotte angefangen und bin ein bisschen frustriert und genervt.
Wovon?
Das geht mir alles zu langsam und die Mystery ist so dumm und
ja, es nervt, oder?
Kommunikation passiert nicht ordentlich.
Ich habe auch die Augen gerollt, mehrfach.
Also da ist schon, also ich bin frustriert. So kann man einfach nicht, ja. Und aber auch einfach so eine weirde Monarchieverherrlichung, dass dann der König sagt, ach, Monarchy is such a hazard. Und ich so, oh Mann, ey. Ist dir schon klar, dass, also,
ja.
Kurzer Exkurs, was nichts mit dem Podcast zu tun hat, aber weil ich mich vorhin gesehen habe, mich so aufgeregt habe. In Queen Charlotte, der Bridgerton-Erweiterung, geht es ja um dieses Königspaar. Und er ist ein krasser Astronomie-Fan. Also hat er in sich in seinem kleinen Schlösschen ein Riesenteleskop, one of a kind in Britain, bauen lassen. Warum? Weil er es liebt, den Himmel zu betrachten, weil ihn das daran erinnert, dass er nur ein Staubkorn unter vielen ist. Und dann denke ich so, ja, und zwar ein Staubkorn, das die Privilegien hat, sich das einzige Teleskop bauen zu lassen, mit dem er in den Himmel gucken kann, um sich daran zu erinnern, dass er nur ein fucking Staubkorn ist. Und dann halt so zu tun, als ob das ihn humbelt, dachte ich wirklich, guys, das ist eklig. Das ist genauso eklig wie 320.000 Euro für Prinz Charles ausgeben, damit er in Berlin zweimal übernachten darf.
Aber das ist doch auch kein Ding. Ich fand ihn nicht gehumbled. Ja?
Er hat aber gesagt, so, this keeps me humble. Sagt
ja, er genau aber so. Nur weil Leute Dinge sagen.
Ja, das ist genau wieder so. Also ganz viel Bullshit. So dumme Sätze, sowas wie, I'm an expert on buttons. Yes. Congrats, Lord Mountbatten.
Ich fand auch mal die ganze Zeit diese Hin und Her mit diesen 20.000 Kindern, Alter. Die haben mich auch richtig hart genervt.
Oh, so langweilig. Also, ich mal gucken, ob ich es noch weiter schaue. Den Sex fand ich auch blöd dieses Mal, weil ich dachte, ihr zeigt mir gerade eine Jungferung und sie kommt sofort nach 15 Sekunden genauso wie er zum Orgasmus.
Aber was, soweit bin ich noch nicht. Spoiler Alert hier.
Zweite Folge ist das.
Zweite Folge? Achso, da habe ich geschlafen vielleicht.
Well. Aber es kommt auch Erfreuliches aus Great Britain, beziehungsweise eigentlich ist ja Charlotte sogar amerikanisch, kein Wunder. Also. Nämlich Emily von Frances O'Connor vom letzten Jahr 2022, 130 Minuten und das Ganze ist ein fiktiver Film über das Leben der Emily Bronte und die Frage, wie konnte eine junge, züchtige Frau zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen so leidenschaftlichen, erotischen Roman wie Wuthering Heights Sturmhöhe auf Deutsch schreiben.
Unmöglich.
Und Frances O'Connor entwirft ihr hier ein Leben voller Sehnsucht, Liebe, Zweifel, Freiheit, in dem sie darum kämpft, sie selbst sein zu können und ihre Stimme zu finden. Und dabei nimmt sich der Film wahnsinnig viel heraus. Er ist nicht besonders biografisch angelegt. Wir wissen auch sehr, sehr, sehr wenig über Emily Bronte tatsächlich. Wir wissen viel aus den Schriften ihrer Schwestern, aber es ist quasi ein Puzzle, das Frances O'Connor als auch Writer des Films dann selbst legen muss. Und das ist auch eine Frage, mit der sie sich ganz viel beschäftigt hat. Wie findet man denn eigentlich eine historische Person, über die man wenig weiß? Und einer ihrer ersten Momente, um sich mit Emily zu beschäftigen, war, sie geht ins Haus der Brontes und betrachtet dort diesen Esstisch, an dem die drei Schwestern immer gesessen haben, um zu schreiben. Und da, wo Emily immer gesessen hat, ist halt mit einem Messer ein E eingeritzt, also Initiale. Und für Frances O'Connor war das so ein Moment so, hier sieht man dieses Rebellische von Emily Bronte, dieses Wilde, sich halt zu trauen in den Esstisch mit einem Messer, einem Buchstaben.
Ist der Film auch so, oder?
Naja, der ist insofern so, dass Emily natürlich
also man muss ja sagen,
Außenseiter ist, aneckt, ne?
Ganz kurz, man muss ja sagen, es ist ja gespielt von Emma Mackey, die man aus Sex Education kennt, auch als Rebellin, ja.
Richtig, und das kann man auch nicht wegdenken.
Ja, aber das, also gut, das kriege ich auch, ja, schauspielerisch.
Du kriegst das auch von ihr. Okay. Also sie ist super, super wild. Und sie hat ja auch zum Beispiel einen BAFTA für Rising Star bekommen hat für die Rolle.
Ah, okay.
Und hat damit hier die junge Schauspielerin aus After Sun zum Beispiel ausgestochen, von der man vielleicht eigentlich erwartet hätte, dass sie den kriegt. Und ich glaube, warum der Film so interessant ist und auch warum Emma Mackey so gut passt, ist, weil halt, das ist ein sehr, sehr feministischer Film, denn eine Frage ist, die er stellt, wie kann ich denn eigentlich eine authentische, originelle Stimme finden, wenn sie heraussticht, wenn sie weiblich ist, in einer Zeitalter, wo das Patriarchat noch viel, viel, viel krasser ist als jetzt zum Beispiel. So. Es geht also um, was muss ich präsentieren? Also was erwartet die Welt von mir? Wie soll ich nach außen hin wirken? Wie soll ich mich benehmen? Versus, wer bin ich? Was ist eigentlich meine eigene Identität? Und was passiert, wenn die beiden Sachen nicht übereinander kommen? Und das Ganze ist so, dass es am Anfang ist es halt viel so Gaslighting für Emily. Das heißt, sie geht davon aus, sie ist the odd one, mit der niemand was zu tun haben will. Sie wird auch von ihrer Schwester Jane die ganze Zeit schon auch gemobbt, finde ich persönlich. Und was vielleicht so ein bisschen unangenehm an dem Film ist, ist, wie findet sie ihre Stimme oder beziehungsweise wie vertraut sie ihrer Stimme immer mehr und das müssen die Männer in ihrem Leben machen. Das macht ihr Bruder, der sie halt irgendwie mitnimmt, mit ihr zum ersten Mal, ich glaube, Opium nimmt. Dann stehen sie auf einem Berg und schreien, Freedom of Thought. Also der regt sie so ein bisschen an und dann verliebt sie sich in den neuen Pfarrer und er verliebt sich in sie zurück und sie haben nur ein krass wildes Techtelmechtel. Und der ist dann nachher auch verantwortlich dafür, dass sie beginnt zu schreiben. Und das mochte ich zum Beispiel nicht so gerne. Aber Ja, dadurch ist das Stake relativ hoch. Es ist halt so Romantik im Zeitalter des Patriarchats. Und was passiert, wenn du dich in das Patriarchat, also im Pfarrer, mehr geht es ja kaum eigentlich im England des 18. Jahrhunderts, verliebst und der dir dann eben sagt, naja, dein authentic self is ungodly. Shut up. Na, also das ist ja schon interessant, dann kreativ mit dieser Wut umzugehen. Und ich würde mir, hätte mir gewünscht, dass da noch so ein bisschen, dass sie noch ein bisschen wegkommt von dieser, die Liebe ist der Auslöser. Warum es aber trotzdem ein extrem fantastischer Film ist, ist, dass Frances O'Connor, die ja ihr Debütfilm, jetzt ja eigentlich Schauspielerin, jetzt zum Beispiel in Mansfield Park, so einen Jane Austen-Charakter gespielt, darauf kennt man sie ganz gut. Und es ist aber ihr Debütfilm als Regisseurin und auch als Drehbuchschreiberin. Und da bringt sie natürlich relativ viel mit. Und ihr Anspruch war eben, keinen Kostümfilm zu machen, sondern dieses, oh, wir haben ja eine Frau und die ist zufällig, lebt sie in dieser Zeit. Und das ist jetzt die Zeit, in der wir ungefähr erzählen, aber wir brechen ganz viele Regeln. Und zwar Regeln, die für das Genre Kostümfilm wichtig sind. Zum Beispiel gibt es ganz, ganz viel Handkamera. Dann gibt es einen wahnsinnig immersiven Soundmix. Zum Beispiel hörst du, wenn die Kleider rascheln oder wenn jemand atmet, wenn eine Seite umgedreht wird. Und der Soundmixer Niff Adiri kommt nämlich eigentlich aus dem Sci-Fi-Genre. Der hat sowas gemacht wie Gravity, Ex Machina und so. Mhm. Also da, wo, gerade weil du dich im Weltall befindest, so Sound manchmal so wichtig ist, um hey, Stimmung zu schaffen. Im Weltraum hörst du eh nichts. Naja, und dann hörst du quasi alles, was ganz klein ist. Und das geht hier genauso. Oder du hast irgendwie ganz überraschende Schnitte. Du hast eine coole, dunkle, gruselige Atmosphäre in Häusern und so nachts versus eine ganz freie, offene, einladende englische Fläche und ganz viel Himmel und ganz viel Luft und dadurch entsteht auch ziemlich viel cooler Kontrast. Und ich finde sowieso, was mich total überrascht, was ich einfach nicht erwartet hätte, auch weil Sturm ja so ein schweres, schweres Buch ist, dass der Film, ich fand den unfassbar freudvoll und heiter.
Ja, okay.
In seiner Atmosphäre. Es gibt eine Szene, die mir total gut gefallen hat, ist, da sind die jungen Leute zu sechs unterwegs, die gehen spazieren. Und plötzlich fängt es an zu regnen. Ist halt England. Und dann siehst du in Slow Motion die drei Bronte-Schwestern durch den Regen rennen, alle lachen und es ist so, boah, das ist so ganz fröhlich. Und Frances O'Connor hat auch darauf geachtet, dass zum Beispiel im Set so eine ganz angenehme, gemütliche Atmosphäre ist. Zum Beispiel gab es jeden Morgen
Gummibärchen.
Eine dreiköpfige Band und die gesamte Crew hat erstmal getanzt, bevor sie in die Dreharbeiten gegangen sind. Mhm. Also Ziel des Films ist halt having a good time in the 1800s. Und das merkt man und das macht Spaß.
Okidoki.
Gut. That's it. Ach so, vielleicht noch, wo man den Film sehen kann, denn er läuft nicht mehr im Kino. Das war, glaube ich, um die Jahreswende lief der so ein bisschen und ich habe ihn geschaut auf Kino on Demand, was diese Plattform der Indie-Kinos ist, wo dann Filme relativ schnell. Quasi wie so eine Online-Videothek. Ist ein bisschen teurer immer, kostet 5 Euro pro Film.
Ist bei Amazon
nicht, aber was? Für einen guten Zweck, weiß ich nicht. Ich habe zuerst geguckt beim guten Zweck und danach hätte ich beim Bösen Wolf geschaut.
Okay.
Ja, Kino on Demand, tolle Sache. Kann man viele Filme nachgucken, die man vielleicht verpasst hat im Kino.
Mhm.
So, insgesamt gibt es bei Letterboxd 3,6 nur. Ich glaube, dass sich viele Leute daran reiben, dass das so ein, dass es eben nicht so biografisch ist, sondern dass da
3,6 ist auch nicht so schlecht.
Ja, aber ist auch nicht super. Ne? Also es wird viel an Emily rangetragen. Sie muss halt, sie ist halt so, sie ist halt eine Stellvertreterin. Das ist jetzt nicht Emily Bronte, sondern es ist halt.
Aber wo bist
Emily
du denn?
Emily the, wie heißt denn das? Wie hieß denn da Emily the Strange? Erinnerst du dich?
Oh ja.
Dreh mal 30 Jahre zurück. Das ist ungefähr. Ich bin bei 4.
Naja, bist du auch nicht bei, also ist okay dann mit 3,6.
Frankie war auch bei 4. Der war auch ganz begeistert. Ist also ein Film für die ganze Familie.
Ich sehe schon.
Und es ist auch ein cooler Film für Leute, die halt so kreative Charaktere mögen und gucken, wie kommen denn die kreativen Charaktere zum Schaffensprozess hin.
Mhm. Richtig. Gut, dann.
Ponyo 2.
Pony in Selvan Teil 2, der ist ja rausgekommen vor kurzem. Wir hatten eine große Premiere am 28. April auch. Und ja, das ist wieder der zweite Teil, über den haben wir schon mal gesprochen, im September letzten Jahres. Da kam nämlich der erste Teil raus. Und ja, das ist, wie gesagt, eine Buchverfilmung, die wird hier weitergeführt und hört auch, also geht auch direkt weiter, wo der erste Teil aufgehört hat. Und ja, jetzt muss es dazu kommen, dass Arulmozi Varman, der eine der drei Geschwisterteile, die Hauptrolle spielen, dass der jetzt quasi auf den Thron kommen soll. Mhm. Weil er ist nämlich der Pony in Selvan, quasi der, ich weiß die Übersetzung gleich nicht mehr, aber vom, ich glaube, sowas wie, also der Pony ist ja ein Fluss und Selvan ist, glaube ich, so der durch den Fluss gebläste oder der Flussgott. Ich glaube, der Flussgott.
Yes. Ja.
The River God, ja, so war es, glaube ich. Und ja, jedenfalls, wie gesagt, sehr, sehr großes Kino, Tamil-Kino aus Südindien. Wie gesagt, es geht um das Chola-Imperium, was auch historisch, was es auch historisch gab. Und das ist sozusagen, das könnte man sich vorstellen, wie, ich würde es jetzt mal die Arthur-Saga aus Indien nennen, aus Südindien. Und ja, das hatte auch natürlich wieder einen großen Andrang an Menschen. Ich glaube, letztes Jahr war es der erfolgreichste indische Film im deutschen Kino. Also Teil 1. Teil 2 wird es leider nicht schaffen, weil Shah Rukh Khan ja zurück ist in diesem Jahr. der räumt leider ab. Ja, jedenfalls kann man sagen, dass dieser Film, finde ich, besser gelungen ist. Also rein optisch, cinematografisch, als der erste Teil. Ich muss sagen, es war sehr, sehr großartige Cinematografie, die wir hier vorgefunden haben. Wie das alles in Szene gesetzt wurde, Kamerafahrten in Verbindung mit der Musik. Und das war wirklich, wirklich großartig. Also das, da, also würde ich echt sagen, ich glaube, jeder, der rauskam, auch wenn man den Film nicht mochte, jeder hat gesagt, Cinematografie war on point. Also das, da können sich einige Hollywood-Filme definitiv was abschneiden. Das sah wirklich sehr gut aus. Und ich fand, es sah auch besser aus als beim ersten Teil. Mhm. Dann war es so, dass der Film, finde ich, einen guten Mix hatte zwischen Kampf und Drama sozusagen, weil es geht da natürlich auch hier um einiges, es wird auch wieder hart gekämpft, aber es ist ja eher mehr eine Intrige, die hier im Vordergrund steht, um den Thron, also wer den Thron bekommt jetzt sozusagen, weil damit natürlich eine ganze Menge an Politik einhergeht. Und das war gut umgesetzt und ich finde auch gut abgerundet. Man hatte auch ein paar kleine Aha-Momente, die, sag ich mal, wenn man die Story nicht kennt, weil das ist sozusagen, könnte man sagen, das wurde in jedem südindischen Haushalt, gibt es da ein Buch und jeder hat das gelesen, so nach dem Motto. Also so berühmt ist das. Und die haben da das wirklich gut umgesetzt, auch trotz Veränderung zum Buch. Also es war bei den Leuten, die wir gefragt haben, die waren da wirklich sehr, fanden das wirklich sehr gut. Ich hatte ein paar Sachen, die hätte ich mir gern ein bisschen ausführlicher gewünscht, weil ich das Buch halt nicht kenne. Für ein paar Charaktere, deren Entscheidungen, also dass die ausführlicher gemacht werden wurden. Aber im Großen und Ganzen hatte ich viel Spaß, war gut unterhalten, ging auch wieder 2 Stunden 44 Minuten, also da sitzt man auch schon seine Zeit, aber wie gesagt, durch die wundervolle Kamera ist man da immer sehr, sehr gut dabei und hat einfach sehr viel Spaß, auch wie gesagt, die Musik, A.E. Rahman, der ist ja sehr, sehr berühmt für seine musikalischen Beiträge, hat ja auch den Oscar für Slumdog Millionaire gewonnen, also kein Unbekannter. Und ja, deswegen hat sich der Film für mich definitiv gelohnt und man sollte den mal geguckt haben, wenn man so auf so epossale Sachen à la Gladiator oder sowas steht. Das ist auf jeden Fall ein Film, den man sich da sehr gut angucken kann.
Und wenn du sagst, es ist so ein bisschen wie die indische Artus-Sage und es heißt auch der Flussgott, kommt denn das so eine spirituelle, mysteriöse, ist ja gar nicht, wie ist das denn? Ja, so ein Zauber mit rein? Oder ist alles reality-based?
Jein. Also du hast halt das ist kein Fantasy, auf gar keinen Fall. Das nicht, aber du hast na so Elemente, die natürlich in gewisser Weise darauf schießen lassen.
Ja. Ja. Aber das haben wir heute voll gut abgesprochen. 2x Anime, 2x Kostümfilm.
Ja, genau, so ist es. Und was sagt Letterboxd nochmal?
Oh, 3,6.
3,6, genau. Ich bin bei 3,5 auch an dieser Stelle. Aber wie gesagt, die Cinematografie war wirklich super. Dafür würde ich gerne, dass die Leute sich das vielleicht auch, wenn sie es nur in Teilen gucken, einfach da mal reingucken, weil das ist echt.
Kann man den ersten Teil schon irgendwo sehen? Ich meine, der ist jetzt nicht nicht so gut gemacht cinematografisch, aber müsste man ja wahrscheinlich schauen, um den zweiten Teil auch gucken zu können, oder?
Ja, man kriegt eine Review relativ früh am Anfang, aber okay. Also es
muss so, als muss ob Olaf, nicht, als ob Olaf Frozen erklärt, sehen. Meinst du?
Ja, so nach dem Motto. Also es gibt Rückblenden halt. Ne? Okay. Also es ist okay, aber man sollte vielleicht den ersten schon gesehen haben. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und das nächste große Märchen kommt ja auch jetzt. Adipurush ist ja auch die auch so eine Fantasy-Sage, sag ich mal, auf Mythologie, indischer Mythologie basiert. Mhm. Und ja, der kommt nämlich ja Mitte Juni raus. Und das wird auch ganz groß im IMAX.
Okay, cool.
So sieht's aus. Dann?
Apropos ganz große Fantasy-Saga.
Im IMAX?
Im IMAX. Wir leiten euch elegant hinüber zu Guardians of the Galaxy Volume 3. Das Ende. Da. James Gunn 2023. 150 Minuten. Mhm. Ich habe natürlich auch eine Zusammenfassung vorbereitet.
Hast du.
Bei einer Attacke auf den Guardians-Stützpunkt Nowhere wird Rocket verwundet. Beim Versuch, ihn mit einem Medpack zu heilen, aktivieren die Guardians aus Versehen den Killswitch, der an seinem Herzen befestigt ist. Nun beginnt eine Mission, um das Leben des kleinen Waschbären zu retten. Dabei müssen die Guardians nicht nur tief in seine geheimnisvolle Geschichte eintauchen, sondern entdecken auch ihre eigenen verdrängten Geheimnisse während des Abenteuers.
Was für dich ein Abenteuer?
15 Punkte setzen, Julia. Was für mich ein Abenteuer? Pass auf, die ersten 5 Minuten dachte ich so, oh, this is going to be so good. Das fängt an mit Creep von Radiohead und Rocket, wie er sich durch Nowhere bewegt. Hm. Und du siehst so diese kleinen Momente des alltäglichen Lebens auf diesem Schädelplaneten. Und fängt ja noch davor an mit diesem Babywaschbärenknast. Heartbreaking. Und da dachte ich so, oh geil, ich habe so richtig, richtig Lust darauf, hier in die Gefühle dieser Figuren einzutauchen und das zu entdecken. Und ganz so ist es dann ja halt nicht. Ne? Also wir erleben quasi Rocket viel durch Rückblenden, aber auch viel so actiongetriebene, dialoggetriebene Rückblenden, gar nicht so sehr durch Introspektive, weil er ist für den großen Teil des Filmes, liegt er halt ja halbtot in der Medbay quasi. Was ich finde, dem Film übrigens auch sein Humor kostet, weil Rocket ist für mich der lustigste der Guardians. Und nee, das fehlt Drugs, mir so ein bisschen.
Drugs ist der lustigste.
Ja, aber Drugs Abstand. Ist Dad Jokes und er macht auch die gleichen Jokes ja, wie immer. Besser, übrigens, besser. Ne? Also nee, er macht halt super. Seit 4 Filmen die gleichen Witze.
Ja, immer wieder lustig.
Ja. Ja, ich habe auch viel gelacht über Drugs, gib's zu.
Na, also.
Aber das hat mir auf alle Fälle gefehlt, also so ein bisschen. Und ich fand die Rückblenden zum Großteil gelungen und ja auch ästhetisch sehr interessant, weil was dieser Film eigentlich ist, auch eine kleine Horrorshow.
Oh ja, ey, dieser fucking Rabbit, Alter, der war ja so hart creepy.
Exakt, und gleichzeitig war er aber super niedlich. Und das Floor. Muss man sagen, finde ich, das haben sie toll gemacht. Also die Figuren haben mir total gut gefallen. Es gibt auch noch andere Szenen. Also der Angsthasenfaktor lag schon bei 3. Also eine Szene, wo wir einen Charakter ohne sein Gesicht sehen, nenne ich das jetzt mal, war schon mit dem Schuh weggeguckt die ganze Zeit. War mir zu doll. Ja. In welchem Film wird irgendeiner immer als Pizzafresse beleidigt? Ist das bei Deadpool, ja, oder?
Ja, ja, Pizzaface, ja.
Mhm. Pizzaface. Ja, und so ansonsten fand ich schon interessant, ich finde es ganz spannend, dann doch zu sehen, wie über die ganzen Teile sich so die Charakterbögen der einzelnen Figuren geschlossen haben. Und auch jeder hat so seine Glanzmomente gehabt, das mochte ich richtig gerne. Es ist also nicht so ein Peter Quill fokussierte Sache, obwohl der natürlich irgendwie in den letzten Folgen immer am meisten verloren hat, so seine große Liebe, sein Vater, vielleicht zweimal, seine Mutter, so, das ist schon, da passiert schon viel, aber auch bei den anderen Figuren, die kriegen Komplexität. Das mochte ich ganz gerne.
Ja, ich finde, ich muss sagen, auch insgesamt hat mich das, fand ich das alles sehr gut abgerundet, was alle Charaktere angeht. Alle haben was zu sagen, alle haben eine gewisse Tiefe. Und ich habe jetzt von manchen gehört, die hätten sich gerne mehr gewünscht, dass es noch tiefer geht. Aber ich fand, das war eigentlich schon, also für so einen Marvel-Film war das schon relativ tief. Vor allen Dingen halt, muss ich sagen, ich war auch sehr überrascht von unserem Bösewicht hier, den High Evolutionary, der war wirklich gut. Also erstens, schauspieltechnisch war der großartig. Dann, ich finde, als Villain allgemein hat er sehr, sehr gut funktioniert.
Aber sein Motiv, hast du sein Motiv verstanden?
Ja, eigentlich schon.
Nein, du hast sein Motiv verstanden, weil Rocket dir gesagt hat, dass er alle hasst. So, und deswegen gehst du raus, dass das sein Motiv ist. Weil ansonsten ist ja, was ist er dann? Ein Perfektionist oder was ist Perfektionismus sein Motiv?
Ja.
Ja, und da finde ich da, das weiß ich nicht.
Aber guck mal, also, wenn du sagst auf einer Seite,
dann musst du ja diskutieren, warum.
Also das, nee, das finde ich nicht, das, weil das, dann, auf, du sagst Thanos ist ein guter, ist, sag ich mal, ein guter Villain. Beste Villain. Ja, genau, weil er möchte hier zack und er möchte die Hälfte und Natur und Umwelt, bla 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 bla. Ja, aber genau. ist theoretisch ist er das gleiche in Grün. Er versucht sogar die Menschen zu ändern, dass sie bessere Menschen sind und dass es gar nicht erst so der Thanos-Moment kommen muss. Und das ist doch eigentlich theoretisch das gleiche in Grün.
Genau, aber das ist so, er hat sozusagen, dann erschafft er die perfekte Spezies. Mhm. Und es wird überhaupt nicht thematisiert, warum sie sich in diesem ganz wilden 80er-Jahre US-Suburban-Lifestyle befinden.
Aber das ist ja nicht die beste Spezies. Das
und
ist
warum, eine. Naja, weil er hat sie ja so als das sozusagen entwickelt eigentlich.
Und er hat sich als Beispiel genommen, er hat sich doch Erde als Beispiel genommen. Und er meinte halt quasi auch, hat er ja gesagt.
Kunst und Poetry. Genau, aber dann siehst du gar keine Kunst und Poetry, sondern du siehst halt nur dealende Krabben. Und ich, das habe ich, also ich
ja, finde, aber das war ja der Punkt, dass er das einfach nicht angekommen ist, da wo er eigentlich hin wollte. Und dass das ja ein Trugschluss ist, die Gesellschaft perfekt zu machen, weil wir in uns selber gucken müssen und wir Individuen sind. Und ich finde, das funktioniert dann wiederum.
Weiß ich nicht. Der Aspekt der Utopie ging mir ein bisschen unter. Wenn du schon sozusagen einen Willen hast, der Bock hat darauf, Utopien zu schaffen und dann aber selbst ein sehr unmoralischer Mensch ist, also warum sollen sozusagen seine Wesen perfekt sein, wenn er es nicht ist? Und was ist denn überhaupt Perfektion? Yeah, das ist die höchstmögliche Intelligenz. Und
es
so
ist ja niemand perfekt, deswegen ist es ja.
Genau, und also es gab aber keine Gespräche, weil es gab niemanden, der sein Sparringpartner war in dem Sinne. Er kann mit seinen komischen Untergebenen nicht reden, weil die reden ihm alle nach dem Mund. Und er wird auch nicht mit Groot und Peter Quill darüber reden können, weil das sind jetzt nicht unbedingt die Philosophen des Teams.
Aber du hattest ja mit Rocket einige.
Genau, aber da war es auch ganz angenehm. Auch da ist es aber wird ja Rocket als eigentlich Babycharakter dargestellt. Also er ist noch super klein. Aber es gibt kein Gespräch mit jemandem auf Augenhöhe. Ne, das habe ich aber auch bei Endgame so kritisiert, dass ich kein Gespräch zwischen Strange und Thanos bekomme, weil die eigentlich was ganz Ähnliches wollen. Aber ja, gut, ich bin einfach bei Marvel mittlerweile auch überkritisch. Ich gestehe.
Okay.
Aber es gibt auch noch Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Können wir zum Beispiel mal über diese eine ganz fantastische Forschungsstation reden, die aus organischem Material besteht und eigentlich aus einem riesen Anus.
Nathan Fillion dabei war.
Hatte ich einen kurzen Nathan Fillion-Moment. Hatte ich. Es ist durch die Hormonmonster-Sache nochmal besser.
Ja.
Ich war vorher schon ein großer Nathan Fillion-Fan, aber seitdem
ich bin richtig harter Nathan Fillion-Fan. Kerstin, alles geguckt. The Rookies, alles geguckt. Nathan Fillion ist der Beste. Ich liebe ihn.
Also da hatte ich das aber total gut gemacht. Also das gesamte Set-Design hat mir total gut gefallen. Auch schon alleine diese Raumanzüge in den verschiedenen Farben. Super. Das war zum Beispiel ein Job, über den ich sehr gelacht habe, mit der Farbkombination der Tasten. Mochte ich richtig gerne. Und was mir wirklich gut gefallen hat an dem Film, ist, glaube ich, Gomorrahs Charakter. Wie sie sein darf in dem Film, wie sie sich entwickelt und wo sie landet. Da dachte ich, das ist wirklich cool, dass sie hier nicht gezwungen wird, was zu machen, was sie vielleicht gar nicht tun will.
Ich hätte gedacht, genau diese Szene wird es nochmal geben, die wir schon mal gesehen haben.
Ja, und ich finde es total gut, dass sie darauf verzichten, indem zu sagen, nein, also es ist halt nicht Star-Crossed Lovers, sondern die Umstände machen dich zu der Person, die du bist. Und du kannst dich nicht einfach ändern, nur weil sich jemand das von dir wünscht, dass du eine andere Person bist, sondern sie darf die Person sein, die sie eben ist. Und lässt sich nicht von Quill ändern. Das mochte ich richtig, richtig gern. Das fand ich schlau. Ja.
So ist es, so ist es. Aber es war auf jeden Fall auch ein bisschen cute. Ich hatte auch Momente, wo ich den Tränen nah war.
Beziehungsweise. Ich habe auch geweint.
Ja, es war auf jeden Fall Gänsehautmomente. Es hatte alles drin. Ich habe gelacht, ich habe geweint. Es war Entertainment, es war Adventure, es war ich muss sagen, eine Sache, Will Poulters Charakter, Adam Warlock, ich war ein bisschen underwhelmed. Aber gut, ich kenne ihn aus den Comics halt und das vielleicht liegt es daran.
Ja, ich weiß gar nicht. Wäre mal spannend, warum James Gunn sich dazu entscheidet, Warlock hier so zu infantilisieren und ja, als nur den Schiffstrottel darzustellen die ganze Zeit.
Obwohl er eigentlich ganz cute war, auch vor allem am Ende.
Aber ich finde, es hat auch was, ne? Also so einen Golden Boy dann halt runterzuputzeln und dafür. Ich glaube, James Gunn hat einfach ein großes Herz für Außenseiter und Adam Warlock ist halt so ein Überflieger. Der ist halt so ein, ja, der ist wahrscheinlich dann relativ uninteressant für jemanden wie James Gunn. Ja. Deswegen. Ich war auch gut unterhalten, habe mich gefreut. Finde es auch okay, dass es vorbei ist mit den Guardians, obwohl ich ehrlich gedacht habe, ich werde die schon auch wirklich vermissen. Das ist schon besonderes Kino gewesen, so besonderes Marvel-Kino immer.
Meinst du, die machen keine neuen Filme mehr?
Ich glaube nicht. Okay. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine Serie geben wird irgendwann.
Okay, das kann sein, ja.
Hm. Schon wieder Vögel auf dem Balkon beobachten, die mir Blumenkästen auffressen.
Konzentration hier.
Genau, aber jetzt geht ja James Gunn erstmal rüber zu DC und mischt da alles auf. Guckt mal, was
ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe.
Na, da wirst du ja gar nicht gefragt und wirst es ja trotzdem mal gucken, so wie ich dich kenne.
Ja, natürlich.
Und dann aber mindestens solide 3 Punkte geben.
Ja, ich denke auch.
So, Guardians. Von den vielen gelobt, ich glaube, das ist so, die Leute lieben halt ihre Guardians. So, da sind die auch relativ unkritisch.
Was ist denn dein Lieblingsteil von den dreien?
Ich glaube Teil 1, einfach weil es so neu war. Mhm. Ich freue mich natürlich total, als ich jetzt gar nicht gesehen gesagt haben, sie gehen musikalisch, gehen sie in die 2000er und es gibt ein wirklich, das Ende ist wirklich schön. Das Ende ist ziemlich perfekt, finde ich persönlich.
Mhm. Ja, finde ich auch gut abgeschlossen.
Ja, also Florence Machine ist der Soundtrack und es gibt eine fantastische Szene in Nowhere. 4,2 Letterbox-Bewertung durchschnittlich. Ich gehe davon aus, dass sich das im Laufe der nächsten Wochen noch ein bisschen nach unten verschieben wird. Das ist immer so, die Leute sagen ja immer so, es ist ein 3,5-Film mit 5 Sterne Kinoerfahrung. Das sind halt diese großen Blockbuster. Mhm. Ich fand die 3D-Effekte auch super.
Ja. Deswegen. Ich auch. Aber IMAX war groß. Da waren auch sehr, sehr viele IMAX-Szenen drin. Also es war wirklich ich glaube, war fast durchgängig sogar. Es war auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Hat Spaß gemacht, war bunt, war cool. Mhm. Ich bin auch vollkommen zufrieden. Ich war, glaube ich, ich war ein bisschen großzügiger, glaube ich, als du, aber ich habe 4,5 sogar gegeben, nämlich für diesen Film. Und weil ich habe, wie gesagt, für mich war der rund und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe 3,5 gegeben, aber ich glaube, das liegt für mich einfach daran, 3,5 bedeutet für mich in dem Falle, ich war sehr gut unterhalten, ich hatte viel Spaß mit dem Film, aber es ist jetzt halt, das war jetzt nichts Innovatives oder so. Na, auch diese Idee der Wahlfamilie und so, das haben mir die ersten 2 Guardians ja auch schon erzählt. Schön lose Enden geschlossen, aber nichts Neues erzählt. Und dann gibt es dafür halt nur 3,5 Sterne und solide Unterhaltung, aber schön.
War es für dich der beste Film im Hinblick auf seit Endgame?
Nee, ich glaube, ich mochte tatsächlich Wakanda Forever mehr.
Echt?
Okay. Ja, fand ich interessanter. Was hast du denn noch gesehen seit Endgame?
Spider-Man, Far From Home. Ragnarok war davor.
Nee, nicht Ragnarok, ich meine auch anderen hier. Ja. I Love and Thunder.
Ja.
Dann Quantumania, ja, nö, Wakanda Forever ist es, glaube ich.
Okay.
Ja, dann wird das natürlich auch durch die Marvels abgelöst, ist ja wohl klar.
Natürlich.
Ich bin bereit, den unapologetically zu lieben.
Ah ja, yeah, okay, gut, also bist du biased.
I'm totally biased.
Okay, fair enough. Gut, Freunde. Wir sind durch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Sagt uns doch, wie ihr die Filme fandet, die wir gesehen haben, wenn ihr sie gesehen habt, beziehungsweise wenn ihr inspiriert seid, einen Film davon zu gucken. Lasst uns das auch wissen, weil da freuen wir uns natürlich, dass wir euch ein bisschen dazu bewegen konnten, was Neues zu gucken.
Genau. Like den Podcast, wenn ihr auch Suzumi im Cinemax Spandau gesehen habt.
So ist es. Und nächstes Mal haben wir irgendwas vorbereitet. Fast and Furious 10?
Auf gar keinen Fall. Irgendwas Tolles war, ich weiß
es nicht. Bist du eigentlich hyped für Indiana Jones Dial of Destiny?
Gab ja den Trailer. Und ich merke, Fleabag macht das so ein bisschen. Aber ich bin noch nicht über Kristallschädel hinweg. Ist jetzt schon viele, viele Monate her, aber das hat mich verletzt. Ja,
manchmal kann man Dinge rausblenden.
Ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob das noch eine zeitgemäße Erzählung überhaupt alles ist.
Okay.
Deswegen, I don't even know.
Ich spiele ja in den 60ern, was ist los?
Nächste Woche gehe ich erstmal ins Lehrerzimmer.
Ja? Okay.
Ja.
Lass mich mal wissen, wie es war.
Bestimmt in Ordnung.
Ja, ich habe auch Gutes gehört, aber irgendwie weiß ich nicht. Weißt du ja mal, wie ist es mit uns und Lehrerfilmen?
Richtig. Da gibt es viel wieder gut zu machen. Okay, aber der Film sieht auf alle Fälle vielversprechender aus als der letzte. Oh Gott, ganz schlimm. Lass uns nur nicht nie über diesen Film reden. Das war ja wirklich übel. Ich habe auch ganz vergessen, wie der hieß. Schlechte Bildung hieß der, glaube ich, oder so.
Möglich. Okay, Freunde. Danke fürs Einschalten. Peace out. Wir hören uns. Mach's gut, ciao, ciao.